Dann beschloss der zweite Bruder, der ein hochmütiger Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen und verlangte nach der Macht, andere aus dem Tod zurückzurufen.
Das war ein Zitat über den Stein der Wiederauferstehung. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist der Stein der Wiederauferstehung.
Ganz toll. Weißt du, das klingt so, als würde es richtig langweilig werden.
Weil nee.
Es geht um einen Stein. Hey, aber Leute, wir wissen ja alle, ne, der Stein, der hat so ein paar Fähigkeiten. Und da erklären wir euch jetzt heute
genau, mal,
wie es da losgeht eigentlich hier. Ne?
Wir gehen nämlich ja alle Heiligtümer endlich mal durch und heute ist der Stein dran. Wir kennen den Stein der Wiederauferstehung als zweites Heiligtum des Todes. Dann kommen wir mal zum Aussehen. Es gibt ja zwei verschiedene Aussehen und zwar unterscheidet sich der Stein im Buch und im Film. Im Buch ist es eigentlich ein gewöhnlicher Stein. Bei Beedle dem Barden wird es wie ein Kieselstein beschrieben. Er ist also auf jeden Fall ziemlich unauffällig, aber es sind die Symbole der Heiligtümer daran eingeritzt. Und das fand ich irgendwie spannend, weil damit hat Cadmus, also der Bruder, ja offenbar die anderen Heiligtümer seiner Brüder ebenfalls dort verewigt. Also er hätte ja auch einfach nur einen Kreis für den Stein nehmen können oder so. Aber er hat dieses typische Symbol der Heiligtümer reingeritzt. Man kann aber auch davon ausgehen, dass es vielleicht auch erst später darauf verewigt wurde, um den Stein wiedererkennbar zu machen, weil ich hatte ja gerade gesagt, der ist eher unauffällig. Und damit man den eben nicht so leicht verwechselt, wurde dieses Symbol reingeritzt. Vermutlich könnte ich mir vorstellen, ist das eher im Nachhinein passiert.
Das glaube ich nämlich auch, weil das würde ja bedeuten, dass die Heiligtümer des Todes von Anfang an eine Art Zeichen hatten.
Ja, das
oder
ich auch
Katniss
nicht.
Einfach so entschlossen hat, ne, das ist jetzt hier unser Zeichen.
Ja, ja.
Und ich kann mir vorstellen, die sind sehr ich-zentriert, alle drei
ja.
Brüder, dass die jetzt nicht denken, oh, wir brauchen hier eine emotionale Visualisierung unserer Emotions. Also so sehe ich die drei irgendwie nicht. Deshalb glaube ich, ist das eher später hinzugefügt worden.
Denke ich auch.
Emma Volo sagt dann ja auch, dass das das Familienwappen wohl ist. Und
ja,
das ist ja auch seine Vermutung. Und das ist ja auch irgendwie Quatsch. Also ich glaube, wirklich nur eine Handvoll Menschen wissen genau, was das bedeutet, weil das ja auch nie so überliefert wird. Ja.
Die Bedeutung ist auf jeden Fall verloren gegangen davon.
Total. Im Film ist der Stein ja schwarz und ist ja sogar auch so poliert und ist ja so wie so ein Diamant quasi geschliffen. Und ich glaube, da ist aber kein Zeichen drauf, ne? Da haben die das Zeichen dann einfach weggelassen.
Ja, doch, das ist aber, sieht aber so aus wie eingelasert.
Ach so. Mh.
So, also sehr, sehr glatt und perfekt so eingelassen, würde ich sagen. Ja, ist auch drin.
Der Ring ist ja so an sich ja eigentlich auch ganz hübsch, tatsächlich.
Ja, genau. Also es ist, also irgendwann später wird der Stein ja in den Ring eingelassen. Wir wissen nicht ganz genau, wann das passiert, aber irgendwann passiert es. Und das sieht natürlich im Film richtig edel aus. Und im Buch stelle ich es mir eher immer einfacher vor, weil der Stein halt nicht so
rustikal,
nicht so schön ist. Weil der ist ja richtig glänzend und glatt im Film. Und auch viel auffälliger. Also wenn du diesen Stein in der Hand hast, weißt du, das ist irgendein besonderer Stein. Den kannst du jetzt nicht mit irgendeinem Kieselstein auf dem Boden verwechseln.
Nee, genau. Stimmt. Nee, hast schon recht. Da macht das ja irgendwie so ein bisschen mehr Sinn, wie die Brüder das erzählt oder wie man sich das über die Brüder erzählt. Der Stein, der kann Tote zurückholen, aber er holt sie natürlich nicht wirklich ins Leben. Sie erscheinen ja nur als Schatten. Und um das zu tun, kann man den Stein dreimal in der Hand drehen. Dann erscheinen die Menschen, die man sich wünscht, aber nur dem, der den Stein benutzt. Also nicht alle anderen. Und diese Schatten, die sind ja nicht wirklich lebendig. Sie sind auch nicht richtig, also sind nicht real, was sie genau sind. Da können wir ja gleich mal ein bisschen Spekulatius zu machen. Nur solange man den Stein auch verwendet, sind die auch da. Also wenn man den Stein fallen lässt, so wie später in Harrys Fall zum Beispiel, dann verschwinden die. Und das Traurige an diesem Stein ist ja irgendwie, man belebt die Menschen nicht wirklich wieder. Man erschafft keinen echten Körper und es sind irgendwie nur magische, verdichtete Erinnerungen oder Schatten, Geister. Also es ist nicht wirklich da. Auch wenn man sich das doll wünscht. Mhm.
Also sind irgendwie mehr als Geister, aber auf jeden Fall keine lebenden Menschen. So ein bisschen erinnern die mich immer an diese Echos von Priori Incantatem.
Ja, total. Ist vielleicht auch so ein bisschen aus dem Film, ne? Weil die, ja. Da sind die ja ungefähr gleich dargestellt, ne?
Und sie wollen ja auch eigentlich gar nicht in dieser lebenden Welt sein. Das ist halt auch, finde ich, ganz traurig, weil sobald sie erscheinen, sind sie unglücklich und fühlen sich nicht zugehörig und so. Und man zwingt sie irgendwie in diese Welt zurück, obwohl sie es nicht wollen. Und das ist ja irgendwie für niemanden schön.
Nee. Harry vergleicht ja später dann die Gestalt der Menschen, die man zurückhört, so ein bisschen mit der Gestalt von Tom Riddle, als er aus dem Tagebuch mit zurückkommt. So ein bisschen wie eine Mischung aus der echten Person, die es mal war, mit Erinnerungen und Magie, wobei Erinnerungen ja im Fall von Tom im Tagebuch nicht hinkommen, weil Harry hat keine Erinnerungen an diesen Mann.
Also die Erinnerung richtig. Aus dem Buch halten.
Genau, eben, genau. Und so mischt sich das wahrscheinlich dann magisch zusammen.
Ja, die sind auch so ein bisschen durchsichtig fast.
Ja,
und genau. Sie haben aber ja auch eine Art Schutzaura, sage ich mal, um sich. Also zumindest greifen ja die Dementoren Harry nicht mehr an später, als seine Liebsten aus dem Stein bei ihm sind. Ja, Tote wieder heraufzubeschwören ist ja nichts Neues. Auch nicht in unserer Welt. Das nennt man Nekromantie und das ist auf jeden Fall eine spirituelle Form, die sehr weltweit verbreitet ist. Und man nimmt eben an, dass Verstorbene oder ihre Seelen durch Rituale wiederbelebt werden können. Das wird tatsächlich auch bei uns Muggeln mit schwarzer Magie gleichgesetzt. Also das hat J.K. sich jetzt nicht ausgedacht. Nee. Aber in Harry Potter lernen wir ja mehr als nur einmal, dass man dem Tod nicht richtig entrinnen kann. Also es funktioniert einfach nicht. Und deswegen funktioniert dieses Heiligtum ja auch irgendwie nicht richtig. Und ich finde, es ist eine reine Mogelpackung. Also, denn selbst in dieser mächtigen Welt der Magie von Harry Potter gibt es einfach keinen Weg aus dem Tod zurück.
Ja, aber das ist ja auch nur logisch und konsequent.
Ja, aber der Bruder dachte ja, er trickst hier den Tod aus und so. Aber es ist eine reine Mogelpackung. Der Tod hat ihn verarscht. Rückgaberecht fordere ich hier ein.
Ja, nee, weil wir sind hier nicht bei Supernatural, wo du 12-mal in die Hölle kommen kannst, ins Wegefeuer und sonst wohin und bist trotzdem unversehrt wieder da. Ist nicht, ne? Also wir lieben alle, dass es so ist, ne? Aber es ist nur konsequent und es wäre auch ganz komisch, muss ich sagen, wenn in Harry Potter jetzt eine Figur beschließt, ich hole jetzt andere zurück vom Tod.
Das ist crazy.
Also das wäre ganz komisch und würde irgendwie dem Ganzen so ein komisches Bild geben.
Also ich finde es total konsequent, dass das nicht geht, weil ich finde auch, Tod ist Tod, kann man nicht zurückholen. Aber ich verstehe dann einfach nicht, warum es diesen Stein überhaupt gibt. Weil ich finde, der passt dann auch eigentlich gar nicht zu den anderen Heiligtümern, weil die anderen beiden Heiligtümer, die erweisen ja den Dienst, den sie sollen.
Mhm.
Da hätte der Tod doch sagen können, nee, gib es nicht. Das funktioniert nicht. Und stattdessen gibt er da so eine halbe Geschichte. Das ist doch doof.
Da ist halt immer die Frage, ist es wirklich vom Tod?
Ja.
Stimmt die Geschichte der drei Brüder? Oder
nee,
ist es
dann,
doch nur eine Geschichte? Ne? Und es hat irgendjemand versucht, da mit dunkler Magie etwas zu erschaffen, von dem man ja weiß, dass es nicht funktioniert.
Ja, also wenn Cadmus das quasi selber erschaffen hat, dann hätte er es besser wissen müssen, finde ich. Dass das nicht geht. Also das ist ja.
Ja, aber das ist ja bei Nekromantie immer so. Die Leute, die das machen,
die
machen das ja
bisschen.
Auch meistens aus völlig selbstsüchtigen
Gründen.
Ja, natürlich.
Gründen. Ja, das ist ja sowieso
und,
klar.
Ja, aber das ist ja meistens, ist ja diese Selbstsucht nicht das Mittel, das dir quasi das bringt, was du haben möchtest, das Ergebnis. Ist es ja eigentlich nie.
Mhm.
Egal in welchen Geschichten wir forschen, ob real oder nicht real. Selbst wenn es darum geht, dass es nur um einen selber geht, um sein eigenes Seelenwohl, dann kommt meistens nicht das oder eigentlich nie das raus, was man sich erhofft. Und das ist auch konsequent. Weil warum sollte, das macht der Cadmus ja nur, um sein eigenes Seelenheil zu retten. Das macht er ja nicht für seine Fastfrau oder Frau, ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja,
sondern das macht er nur für sich. Und ich finde es fänd's nicht richtig, wenn die in einer Welt leben müsste, längerfristig, um ihm einen Gefallen zu tun.
Nee.
Weil sie hatte ja vorher keine Wahl.
Ja, die werden ja auch nicht gefragt, die Leute, die zurückkommen.
Nee, ja. Sie werden da rausgerissen, wo immer sie auch waren. Wenn da ein Teil der Seele mit dazugehören sollte, dann ist ja noch schlimmer, weil wenn wir davon ausgehen, dass es Seelen gibt und Seelen leiden, dann ist das ja der Horror, ist ja wie Folter.
Ja, voll, ja.
Ja. Weil ich wollte, glaube ich, das erst später sagen, aber ich kann das ja jetzt auch sagen. Ich habe nämlich eine Theorie gelesen, dass da der Stein nämlich nur dann funktioniert, wenn man den Tod akzeptiert. Also die eigene Sterblichkeit, aber natürlich auch die Sterblichkeit von geliebten Menschen, denen das bereits passiert ist. Also wenn man schon.
Ja, so wie Harry, am Ende. Und genau. So war das ja beim Elderstab auch, weißt du noch? Da haben wir auch gesagt, dass der funktioniert ja eigentlich nur, wenn man den Tod akzeptiert, und deswegen funktioniert er bei Voldemort ja auch nicht richtig.
Ja, genau.
Und das wird hier mit Sicherheit genauso sein.
100% wäre ja auch nur konsequent, weil der Stein soll ja Frieden und Mut geben, ne? Das kommt ja später auch nochmal im Buch, wird das nochmal beschrieben quasi. Und so ist es eben bei Harry, wenn er seine Eltern im Wald sieht und Sirius und Remus. Und ja. Harry kann dann quasi nochmal, bevor er im Wald ist, also bevor er dem Tod sich entgegenstellt, kann er nochmal mit seinen Eltern sprechen. Und dann dachte ich mir so, ja klar, bei Cadmus funktioniert das ja auch nicht, weil er weder seine eigene Sterblichkeit angenommen hat, noch die seiner Frau. Und dann war es für beide einfach nur super schmerzhaft, weil sie war nicht glücklich da, wo sie war. Er war unglücklich mit ihrer Präsenz, weil sie ja nicht wirklich da war. Es war also einfach für beide nicht schön. Und auch nicht heilsam oder so, ne, dass man dann sagt, okay, der Dumbledore sagt das dann ja später irgendwie, dass das ja quasi ins Jenseits, dass, also da, wo man dann hinkommt nach dem Tod, dass das der Weg dahin einfacher sein sollte. Dumbledore zum Beispiel kann ja den Tod auch nicht akzeptieren, also später schon, aber erstmal ja auch nicht. Das heißt, es hätte auch bei ihm nicht funktioniert. Auch Voldemort hätte den Stein nicht so benutzen können. Und nur bei Harry. Harry konnte den Elderstab verwenden. Harry konnte den Stein verwenden. Und Harry sieht ganz top aus unterm Tarnumhang. Harry ist es einfach.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr schlüssig, den Gedanken.
Ja, oder? Ja.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen zu der Herkunft dieses Heiligtums. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet.
Ein bisschen gespoilert.
Genau. Genau wie der Elderstab kommt der Stein auch aus dem Märchen von den drei Brüdern, aus dem Märchenband von Beedle dem Barden. Das besagt ja eben, dass alle drei Heiligtümer vom Tod erstellt wurden. Und ich fasse es jetzt nochmal kurz zusammen. Die drei Brüder begegnen dem Tod während ihrer Reise, denn einmal zaubern sie sich irgendwie eine Brücke über einen reißenden Fluss, der den Tod, also den Fluss hat der Tod geschaffen, um Muggel eben in den Tod zu stürzen. Weil die drei Brüder dann aber über den Fluss gelangen, ohne zu sterben, das gefällt dem Tod natürlich überhaupt nicht. Und um sich an ihnen zu rächen, bietet er dann jedem von ihnen eine Art Belohnung an, aber mit dem Hintergedanken, sie damit dann doch in den Tod zu locken. Und der mittlere Bruder, der heißt eben Cadmus Peril, der war eben ziemlich arrogant und wünschte sich dann den Stein der Wiederauferstehung. Und damit wollte er den Tod lächerlich machen, da er ja Menschen zurückholen musste, die er sich bereits genommen hatte. Und der Tod ging aber irgendwie keine Diskussion ein, sondern er hat sich einfach einen Stein aus dem Flussbett genommen und ihn in den Stein der Wiederauferstehung verwandelt. Und wir haben es ja gerade schon gehört, Cadmus benutzt den Stein dann, um ein Mädchen zurückzuholen, welches er geliebt hatte, jedoch nie heiraten konnte, weil sie vorher verstorben ist. Und sie kommt auch zurück, jedoch eben nicht komplett, und es scheint auch, als wäre so ein Schleier zwischen ihnen. Und Cadmus bemerkt dann auch, dass sie sehr darunter leidet, wieder zurückgebracht worden zu sein. Und er erträgt das eben nicht und bringt sich dann aus Trauer selbst um, sodass er eben endgültig bei ihr sein kann.
Und dann hat der Tod auch den zweiten Bruder geholt.
So ist es. Irgendwann, entweder war es vielleicht Cadmus selbst oder irgendwann nach seinem Tod, wird der Stein auf jeden Fall in einen Ring eingelassen. Und dieser Ring wird dann von Generation zu Generation weitergegeben in der Familie. Und das macht es eben nicht ganz so spektakulär wie bei dem Elderstab, wo es ja ein wildes Zauberstabgefuchtel gab. Weiß ich jetzt auch so nicht. Alle wissen, was sie gemeint ist. Also da wechselt der Besitzer nicht ganz so oft und vor allem nicht so spektakulär und blutrünstig, sondern der Stein wird einfach weitergegeben. Und weil Cadmus ja den Stein auch nie so nutzen konnte, wie er sich das erhofft hat, verblasst wahrscheinlich ja auch die Bedeutung und die Fähigkeit des Steins mit den Jahren. Also ich glaube einfach, wahrscheinlich, er bringt sich um, das wissen die Nachfahren. Und da wird dann einfach nur noch dieser Ring mit dem Stein gefunden. Das ist einfach nur noch eine Erinnerung an ihn. Aber was man damit machen kann, ist vielleicht gar nicht so bekannt. Irgendwann durch die strenge Einhaltung des Reinblutsgedanken wird der Ring von den Peverells in den Besitz der Gaunts weitergegeben, auch wenn bis dahin auf jeden Fall der wahre Nutzen des Rings nicht mehr bekannt ist.
Ja, und schließlich hat dann Marvolo den Ring und er trägt ihn ja auch total stolz, einfach weil es ja dann diese Zaubererabstammung quasi nochmal bestätigt, so ein bisschen aus Prestigegründen. Er ist einfach super stolz darauf und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auch allen erzählt, weil er erzählt es ja auch Bob Odgen, der dann ja mal bei denen vorbeikommt, der ist vom Zaubereiministerium, um mal zu gucken, was bei den Gaunts so los ist. ich habe so das Gefühl, Marvolo ist so, ja, und das ist hier so der Ring und der wird ja so weitergegeben und das bedeutet ja, dass wir hier eine ganz tolle Familie sind. Mhm. Und Bob Odgen reagiert so, ja, schön, und macht so mit seinem üblichen Befragen da weiter. Dachte ich mir so, okay.
Ja, das schön, ist ja voll der Gegensatz. Interessiert
sich auch keiner vor.
Dieser Gedanke, den die Gaunts zu dem Zeitpunkt selbst von ihrer Familie haben, dass sie ja der Tollste und das Reinblütigste und Beste sind, aber in Wahrheit leben die in dieser heruntergekommenen Hütte, sind irgendwie ja, voll total. Die Einbrödler, die gar nichts mehr können, die gar nichts mehr raffen. Und die da ja eigentlich nur in ihrer eigenen Suppe ersticken.
Ja, genau.
Aber trotzdem hier der Ring, ne? Der zeigt meine Reinblütigkeit und meine Abstammung. Ist das nicht toll?
Ja, ja, total. Und nach Marvolos Tod erbt dann ja Morfin den Ring. Und der trägt ihn natürlich auch, ist ja klar. Bis Tom Riddle dann bei denen vorbeikommt, weil er ja mehr über seine Familie erfahren möchte. Und irgendwie ist ja für Tom dann auch klar, ja, okay, das ist ein wichtiges Familienerbstück. Das gucke ich mir mal genauer an. Und Tom bringt ja dann alle Gaunts, die noch da sind, um.
Naja, nee, Morfin, dem jubelt er die Morde an den Muggelverwandten unter. Also Morfin bringt
ach so,
den nicht um,
sondern ach,
die
so bringt
die Riddles
ja, genau.
um. Genau.
Ja, genau, stimmt. Es ist ja nämlich von den Gaunts auch gar nicht mehr so viel übrig.
Nee, genau.
Genau. Und Morfin ist ja dann so, und der reagiert ja ein bisschen merkwürdig, ne, weil er ja sagt, ja, das habe ich gemacht, das war ich. Und ist ja dann nur besorgt darum, dass der Ring verloren gegangen ist, weil den hat Tom ja an sich genommen. Mhm. Dann muss Morfin ja nach Azkaban und ist einfach nur so geschockt darüber, dass der Ring weg ist. Und ja, das ist anscheinend das Wichtigste, was den Gaunts geblieben ist, dieser bescheuerte Ring.
Ja.
Ja. Und sie haben ihn nicht mal richtig verwendet. Also nicht, nee. Dass es was bringen würde, ihn richtig zu verwenden. Ne?
Wen aber hätten die denn zurückholen wollen? Also die sind doch gar nicht in der Lage dazu, jemanden so sehr zu lieben, dass sie sich das wünschen würden, oder?
Das ich ist weiß wohl ja wahr. Nicht. Nee. Deshalb ist wahrscheinlich auch, wussten die auch nicht, wofür der wirklich da ist. Einfach weil die den Bedarf überhaupt nicht hatten.
Ja, also ich meine, bei Tom Riddle ist es ja ähnlich. Also er hat den Ring, er trägt den ja auch selbst zu der Zeit, da ist er ja noch in Hogwarts. Vermutlich weiß er auch nicht, was das in Wahrheit damit auf sich hat, zumindest am Anfang nicht. Oder es ist ihm, wenn er es wusste, egal, weil wen hätte er denn zurückholen wollen? Der kann ja auch nicht lieben, also das ist ja völliger Quatsch. Und als er dann aber den Horcrux erschafft, da wird der Ring eben einer von ihnen, weil er eben eine Bedeutung für ihn hat, weil er fühlt sich ja auch selber oder er weiß, er ist Erbe Slytherins und die Gaunts und die Peverells sind auch Erbe Slytherins und so und deswegen ist der Ring halt einfach für ihn von Bedeutung, nicht weil er diese Fähigkeit hat.
Nee, genau. Und zu dem Zeitpunkt hat er ja auch gar nicht nach den Heiligtümern gesucht. Nee. Also
und wenn, dann war dieses Heiligtum überhaupt das Uninteressanteste für ihn.
Ja, total. Genau, nachdem er aus dem Ring den Horcrux gemacht hat, versteckt er ja dann den Ring wieder in der Hütte der Gaunts. Und er schützt ja auch den Ort mit diesen ganzen magischen Sicherungen, mit den Schutzzaubern, um sicher zu gehen.
Aber so sicher ist er nicht, denn Dumbledore kann ihn ja aufspüren. Er erkennt natürlich sofort, dass der Stein im Ring der Stein der Wiederauferstehung ist. Und weil er sich ja die ganzen Jahre in seiner Jugend so intensiv mit den Heiligtümern beschäftigt hat.
Total.
Ja. Und in seinem Wunsch, seine Schwester zurückzuholen, legt er sich den Ring an und achtet dabei gar nicht mehr auf diese ganzen Flüche, die ihn belasten. Und dann wird er tatsächlich von einem Fluch getroffen, wodurch seine Hand irreparabel geschädigt wird, das wissen wir ja. Aber immerhin kann der Fluch insoweit von Snape gestoppt werden, dass Dumbledore nicht sofort stirbt, sondern dass ihm noch so ein Jahr bleibt. Aber es ist ja auch bemerkenswert, dass Dumbledore hier diese Vorsicht so schnell vergisst, weil er versteht, er war ja eigentlich auf der Suche nach einem Horcrux, hat dann verstanden, es ist der Stein und will den sofort benutzen und lässt alle Vorsicht fallen. Das finde ich wirklich krass.
Ja, aber das sagt Dumbledore doch später, dass er ein Narr war, dass er das nicht gemerkt hat, dass er da auf dem quasi in dieser krassen Versuchung war.
Ja, und da denken wir ja immer, er meint die Zeit, als er da auf der Suche war mit Grindelwald zusammen in der Jugend, als sie dachten, da hier für das größere Wohl und so. Aber er meint ja auch diese Stelle wahrscheinlich.
Ja, total. Ja.
Weil da ich hat er sich wieder komplett sogar insbesondere blenden lassen. Ja, und das ist voll verrückt, weil er kennt ja das Märchen, er kennt eigentlich ja auch den Grund, warum der Stein ja auch jetzt nicht so benutzt wird wie der Elderstab zum Beispiel. Ja. Weil eben das, was du zurückholst, ja überhaupt nicht das ist, was du eigentlich haben willst. Ja. Und das hätte er ja eigentlich alles besser wissen müssen. Aber er ist in dem Moment ja so geblendet davon, vor der Vorstellung, er könnte jetzt noch einmal mit seiner Schwester sprechen und sie womöglich fragen, wie ist das passiert, wer hat dich getroffen, alles, was passiert ist, tut mir so leid. Er will ihr das ja eigentlich alles nur mitteilen können.
Ja, genau.
Dass er da alle vor sich, das finde ich total krass.
Ja, und er sagt ja, dass er nicht nur seine Schwester wieder treffen möchte, sondern er wollte ja auch seine Mutter und seinen Vater wiedersehen, um ihnen zu sagen, wie leid ihm alles tut. Und das ist natürlich krass, weil diesen Schmerz, den Dumbledore da seit Jahrzehnten mit sich rumträgt, dass der, obwohl er so ein erfahrener Zauberer ist und so weise und klug und so viel gesehen hat, alle Vorsicht quasi in den Wind schießt, nur um seiner Familie wieder nahe zu sein. Von der er aber vorher weiß, dass es ja niemals die Familie sein wird. Er wird ja niemals mit der echten Ariana sprechen. Nee, er wird niemals mit der echten Kendra sprechen oder dem Vater. Ne, es ist ja immer diese Projektion aus dem, was wir ja nicht genau wissen, was es ist.
Und auch das ist wieder total egoistisch. Er macht das nicht, weil Ariana das noch hören will. Sie will nicht in diese Welt zurückkehren. Er macht das für sich, damit er sein Gewissen beruhigen kann.
Ja, genau. Ja.
Und das ist ja quasi der gleiche falsche Hintergedanke wie bei Cadmus ja auch.
Ja, genau. Und deshalb funktioniert das ja auch nicht, ne? Weil sie erscheint ja nicht und keiner erscheint, ne? Also mit den Flüchen ist dann halt auch noch etwas unpraktisch.
Ja, und ich vermute, also ich meine, das ist natürlich jetzt auch interessant, weil jetzt ist es ja Horcrux und Stein zugleich, ob nicht der Horcrux und die schwarze Magie, die sich darin verbirgt, die andere schwarze Magie des Steins erstmal wieder auflöst, ne? Tja, und solange es ein Horcrux ist, funktioniert es ja vielleicht auch gar nicht so.
Ah ja, stimmt, das kann natürlich sein.
Weil das hat ja auch was mit der Seele zu tun und die eine Seele versperrt vielleicht den Zugang für die anderen Seelen, ich weiß es nicht. Wir wissen es ja auch nicht so genau, aber Dumbledore schafft es ja mit dem Schwert von Gryffindor, den Fluch und den Schutz da zu besiegen und er kann den Horcrux auch zerstören und kann danach den Ring tragen, ohne dass ihm was passiert.
Tut er ja auch und es fällt ja sogar Harry auf.
Ja, genau. Ja.
Und Harry hat richtig gut hingeguckt. Er hat ja auch Fragen. Er fragt Dumbledore ja auch danach tatsächlich.
Sind Sie jetzt verheiratet oder was bedeutet der Ring?
Nein, das ist, als sie Slughorn besuchen im Muggelhaus. Ja. Und da spricht er ihn auf den Ring an.
Ja, weil er den auch noch an der kaputten Hand trägt. Ne? Das ist natürlich auch nochmal
auffällig.
Da könnte man schon direkt denken, da gibt es einen Zusammenhang.
Da kommt noch was Großes auf uns zu.
Ja. Jetzt hat Dumbledore den Horcrux besiegt, er hat die Flüche entfernt, er könnte jetzt den Stein ja benutzen, aber tut er jetzt ja nicht mehr. Nachdem er jetzt einmal so damit in die falsche Bahn geraten ist, genau gescheitert ist, verzichtet er ja dann doch drauf. Ne? Also dann hat er sich ja doch irgendwie in einem Moment, wo er dann doch drüber nachdenken konnte, doch noch gebremst. Ne?
Das ist halt ein reflektierter alter Mann.
Ja, aber es ist spannend, weil eigentlich ist ja jetzt auch der Moment, wo er seinen eigenen Tod akzeptiert hat, weil er weiß, er hat nur noch ein paar Monate zu leben.
Ja, stimmt. Ja, genau.
Also eigentlich müsste es jetzt ja optimal funktionieren.
Funktionieren, genau, ja.
Aber er macht es nicht. Warum nicht? Warum macht er jetzt nicht
mehr? Ja, weil er es verstanden hat.
Weil er jetzt auch reflektiert genug ist, um zu wissen, es funktioniert ja sowieso nicht so, wie ich mir das wünsche.
Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Und er vielleicht auch nicht diesen Beistand braucht oder er auch nicht von sich selbst glaubt, dass er verdient hätte, dass jemand im Moment des Todes bei ihm ist. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Art Selbstbestrafung dann, ne? Harry zum Beispiel, der hat das ja total verdient, da nicht alleine hingehen zu müssen zu Voldemort, quasi so als auf die Schlachtbank, um das mal so drastisch auszudrücken. Und aber Dumbledore weiß ja, dass alles, dass nicht alles, was er in seinem Leben getan hat, gut war. Gerade auch das mit Harry ist ja äußerst frisch in diesem Schuljahr. Wir sind ja im 6. Schuljahr von Harry. Und da würde ich sagen, dass es auch eine Art Selbstbestrafung ist, dass Dumbledore sich denkt, nee, das habe ich nicht verdient, dass mich da jemand willkommen heißt, quasi auf der anderen Seite.
Ja, oder auch, dass er sich, dass er diese Schuld nochmal los wird, bevor er stirbt.
Ja, genau, dass er das mitnimmt. Ja.
Es wäre ja, wie gesagt, auch nicht wirklich ein Schuldloswerden, weil er das ja nicht wieder gut machen kann, was passiert ist.
Ja, genau.
Ja, es ist schwierig, schwierig, schwierig.
Ist es. Nachdem er dann den Horcrux zerstört hat, versteckt er dann den Stein in dem goldenen Schnatz. Dem ersten, den Harry gefunden hat. Er hat ihn ja nicht gefunden, er hat ihn gefangen mit dem Mund. Und aus irgendeinem Grund hat Dumbledore den aufbewahrt.
Ja, und plötzlich haben auch aus irgendeinem Grund haben plötzlich Schnatze so ein Geheimfach, wo man Dinge verstauen kann, weil wozu braucht man das eigentlich bei einem Schnatz? Ich weiß nicht, was da andere Spieler so drin verstecken.
Weil da passt ein perfekter Kieselstein rein. Das ist doch super.
Praktisch.
Ganz klasse. Ja. Nee, genau, aber da packt er ihn ja rein und macht klar in seinem Testament, dass Harry diesen Schnatz erben wird.
Genau, das passiert ja auch. Und während dieser ganzen Horcrux-Reise hat er den Schnatz ja auch bei sich. Er weiß aber irgendwie auch nicht, was sich drin befindet, weil als er endlich auf die Idee kommt, den Schnatz mit den Lippen bzw. seinem Speichel zu berühren, um diesen Körperspeicher zu aktivieren, da erscheint nur der Satz, ich öffne mich am Schluss auf dem Schnatz. Und auch das denke ich mir so wild. Ist das eine Zauberei von Dumbledore? Das ist ja...
I open at the close.
Das ist ja...
Ja, es muss ja was mit Dumbledore zu tun haben. Weil sonst würde das ja keinen Sinn ergeben.
Dumbledore ist so ein clever Fisch.
Aber wie hat er den dann verzaubert?
So eine Kindersicherung.
Also wenn Harry das öffnet... Also wenn Harry seinen Sabber an dich tut, dann kannst du diesen Spruch loswerden. Ja, gravierst du da magisch mal ein. Und wenn er dann kurz vorm Abnippeln ist, also wirklich kurz davor ist zu sterben.
Wenn du im Speichel dann, diese Nervosität schmeckst, die verkündet, Dumbledore hat, Harry hat seinen Tod akzeptiert, dann ist es soweit.
Also wenn du merkst, das letzte Stündlein von Harry hat geschlagen, dann kannst du dich öffnen, aber nicht vorher. Keine Panikattacke von Harry bitte ernst nehmen, das gilt nicht.
Nein, nein. Das ist so, wie man sagt, ich hab's im Urin, sagt der Schnatz, ich hab's im Speichel.
Ja, genau. So, und dann dachte sich Dumbledore, so funktioniert das und hat das dann irgendwie verzaubert, weil der kann das ja. So ungefähr hat das sich wahrscheinlich zugetragen, wie wir das jetzt gerade hier vorgetragen haben.
Ja.
Ich habe übrigens absichtlich gildet gesagt, ne? Nicht, dass hier einer denkt, ich würde das echt sagen.
Okay. Und dieses Ende kommt ja tatsächlich dann, als Harry sich bei der Schlacht um Hogwarts auf den Weg macht, um Voldemort und dem Tod ins Auge zu sehen. Da geht er in den verbotenen Wald, wo sich die Todesser zurückgezogen haben. Und er probiert es mit dem Schnatz noch einmal und diesmal öffnet er sich wirklich. Und Harry hat den Stein in der Hand. Und er erkennt, dass es ein besonderer Stein ist. Und ich glaube, Harry muss ihn nicht mal drehen in seiner Hand. Sondern diese Echos von seinen Eltern, Sirius und Lupin, die erscheinen dann einfach vor ihm. Und sie geben ihm ja auch die nötige Kraft, um weiterzugehen und seine Mission zu erfüllen.
Also Harry weiß ja, dass er sie nicht zurückholt. Das ist Harry sofort klar. Und er ist ja auch derjenige, der so zu ihnen geht. Also die kommen nicht zu ihnen. Das sind ja nicht so Geister. Ne? Das sind nicht wie der kopflose Nick oder fast kopflose Nick oder so. Sondern er geht hin. Und im Prinzip geht es ja auch hier echt nur darum, dass sie bei ihm sind, dass er nicht alleine ist, dass sie ihm nochmal Mut und Trost spenden, quasi Mut geben und Trost spenden. Dann begleiten sie ihn ja auch bis ganz zum Schluss. Sie sind die ganze Zeit da. Er ist vor den Dementoren geschützt, das hatten wir am Anfang schon gesagt, weil das funktioniert dann anscheinend so ein bisschen, anscheinend, wenn man es richtig macht, funktionieren die dann wie Patroni. Dann würde ich sagen, Kurz bevor er dann ja Voldemort erreicht, fällt ihm ja auch der Stein aus der Hand. Und
ich glaube, er lässt
auch
den
danach.
Fallen.
Ja, genau.
Also ich habe es immer so interpretiert, er lässt den fallen, weil er auch nicht die Intention hat, das jemals nochmal zu benutzen.
Ja, genau. Also ja. Er hebt ihn ja, es sucht ja auch später keiner mehr danach oder so, ne? Sondern er ist einfach weg, er lässt ihn los, weil er bereit ist,
genau.
Ab diesem Moment diesen Step noch alleine zu machen. Nur dieser Weg dahin, der war begleitet.
Ja. Punkt war ja aber auch, dass er dachte, er stirbt. Tut er ja nicht. Deswegen kann er den Stein. Also
nee.
Er denkt ja, also er kann den Stein eh nie wieder benutzen, weil er stirbt. Jetzt ist er nicht gestorben. Aber ich glaube, er hätte trotzdem nicht die Intention gehabt, den Stein nochmal zu benutzen.
Ich glaube nicht.
Weil und das ist es nämlich auch, weil theoretisch, dadurch, dass es ja so ein Kieselsteinstein ist eigentlich,
ja. Kann
man den halt auch nicht wiederfinden. So
nee,
einen
genau. Stein
der Wiederauferstehung, Filmstein, den hättest du ja vielleicht sogar noch erkennen können. Aber wir wissen, dass später irgendwann ein Zentaure über den Stein galoppiert
ja. Und
er stampft den noch tiefer in den Boden, sodass er auch tatsächlich nie wieder gefunden wird. Das ist doch sehr beruhigend, finde ich.
Ja, es ist gut so, weil das bringt, dieser Stein hat ja, erstmal bringt er ja nicht so viel Gutes.
Richtig.
Das ist ja viel Schmerz.
Ja, ich finde es irgendwie aber trotzdem spannend, dass für Harry der Stein ja das beste Heiligtum ist. Weil
ja. Das
Trio spricht ja einmal drüber und da wählt er den Stein. Aber aus Harrys Sicht ist das ja vielleicht auch logisch, weil er ja seine Liebsten viel zu früh verloren hat und er wünscht sich natürlich nichts sehnlicher, als ihn nochmal zu sehen, so wie damals auch im Spiegel im ersten Schuljahr. Und
ja. Da
finde ich es irgendwie immer wieder ganz schön, dass der Kreis sich dann auch wieder schließt, weil am Ende geben sie ihm alle nochmal Kraft, auch wenn er weiß, dass es nur kurzweilig ist, weil das hat er im ersten Schuljahr beim Spiegel halt schon gelernt.
Ja.
Seitdem weiß er, er wird sie einfach nicht zurückholen und deswegen akzeptiert er das ja auch, dass es jetzt nur ein
ja, genau. Kurzer
Zustand ist und nicht von längerfristiger Dauer. Also Harry hat einfach schon viel verstanden.
Aber es ist natürlich auch total traurig, ne? Weil Hermine und Ron ja diesen Verlust bis zu diesem Zeitpunkt nicht verspüren mussten. Es ist ja nur Harry. Und ich finde es so krass, dass Harry ja doch so auf dem Boden geblieben ist in solchen Momenten, ne? Weil er könnte ja auch sagen, nein, ich will den Elderstab, ich will alle töten, ich will die Macht an mich reißen, das kann nicht sein, ich muss mich rächen. Aber eigentlich wählt er ja in solchen Momenten immer nur seine Eltern.
Ja, ja, und auch nicht aus seinetwillen, also nicht, weil er sagt, ich habe das nie erfahren, ich will das jetzt haben oder so,
ja. Sondern
immer aus dem Gedanken daraus, Trost zu empfinden
ja, genau. Oder
irgendwie Zugehörigkeit oder damit er nicht alleine ist oder so und
ja, nie
aus diesem egoistischen Gedanken, wie es ein Dumbledore macht oder so ein Cadmus oder so, sondern das ist immer nur,
ja, genau. Harry
weiß, es ist jetzt für einen kurzen Moment und alles, ne, was man sich da wünscht, darauf sollte man sich nicht verlassen, wenn es einfach
genau. Nicht
möglich ist und er weiß das und er hat ja eben schon einfach super lang schon akzeptiert und in dem Moment im Wald natürlich nochmal ganz besonders,
ja, genau.
Dass der Tod da ist und dass er ihn einholen wird und das sind ja Dinge, die in seinem Alter ja auch nicht selbstverständlich sind. Also ich glaube, das schaffen
gar nicht.
Die wenigsten.
Wenn man überlegt, dass Grindelwald den Stein verwenden wollte, um eine Armee von Inferi zu erschaffen,
ja, dann
ist das, was Harry tut, natürlich nochmal in einem ganz anderen Kontrast. Und Grindelwald hätte ihn ja auch, also den Stein kann man ja so gar nicht verwenden, der war ja ganz auf dem falschen Dampfer, der, total uninformiert, muss man auch dazu sagen, hat sich auch mit dem Stein gar nicht auseinandergesetzt. Weiß ich nicht, ist halt dann auch krass. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo Dumbledore und Grindelwald Pläne gemacht haben, viel älter waren die jetzt auch nicht als Harry und
ja,
waren
gut.
Da auch so primitiv
geblendet,
in
ne? Der
Annahme,
ja, diese
die Heiligtümer zu vereinen und zu verwenden, das ist natürlich krass. Und da ist Harry halt einfach komplett anders gestrickt, aber von Band 1.
Ja, stimmt.
Also ich glaube, wenn Harry eher so mit Draco abgehangen hätte und das Freundschaftsangebot in Band 1 angenommen hätte, dann wäre aus Harry bestimmt auch vielleicht nochmal was anderes geworden, weil ich glaube, Hermine und Ron haben ihn schon ganz schön am Boden gehalten und haben ihn halt auch mitgeformt, so wie er dann irgendwie geworden ist, weil von den Dursleys hat er ja auch nichts mitnehmen können.
Nee.
Der arme Harry, manchmal tut er mir leid, manchmal nervt er
ja, mich
so doll, ne? Aber manchmal tut er mir auch so leid. In solchen Momenten denke ich immer so, Mann, du kleiner Bub, du.
Und manchmal denke ich mir so, mein Gott, Harry ist so ein toller Held, so ganz ironisch. Und manchmal denke ich mir so, ja okay, aber er ist auch schon einfach krass.
Ja.
Ja, spannend auf jeden Fall. Kommen wir jetzt noch zu Problemen und Fragen?
Yes.
Okay.
Ich habe mich gefragt, weil wir auch eingangs gar nicht so darüber gesprochen haben. Also irgendwie hat die Seele etwas damit zu tun, wenn du jemanden zurückholst, weil wenn das alles nur in deinem Kopf stattfindet, ist es irgendwie so schade, die Unterhaltung, also dieses Mutmachen von Harrys Eltern am Ende und so. Ich ja. stelle mir das halt so vor, dass halt wenigstens so ein Bruch, also es wäre so schön zu wissen, dass ein Bruchstück dieser Seele oder durch eine Art Schleier etwas gefiltert von der echten Seele noch übrig ist in diesem Moment. Weil sonst ist es ja quasi für jeden, also wenn ich eine Person zurückholen würde, wäre sie dann ja mit meinen Erinnerungen verknüpft und wäre ja anders, als wenn du die Person, die gleiche Person auch zurückholen würdest. Das heißt, es wäre schöner, wenn halt ein Teil der Seele mit einfließen würde. Genau, wenn es echt wäre, ein Teil der Seele mit einfließen würde, damit es eben, dass wenn du die Person zurückholen würdest und ich dann später auch nochmal oder wie auch immer, dass quasi derselbe Mensch zurückkäme. Sonst wäre er ja, weil Personen können ja in den Erinnerungen anderer Leute anders wahrgenommen werden.
Ja, ich glaube irgendwie nicht, weil es ist für mich ganz schwer zu glauben, dass es die echte Lily ist oder der echte James, weil, das finde ich nämlich ganz kritisch, Lily in dem Moment, wo sie da wiederkommt, zu Harry sagt, ja komm Schatz, jetzt geh schon sterben. Also sind wir mal ehrlich, die echte Lily, die sich geopfert hat, damit ihr Sohn leben kann, die hätte nicht so einen Plan von Dumbledore einfach akzeptiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie als Mutter es übers Herz gebracht hätte und gesagt hat, komm Harry, zieh durch. So, kann ich, also ich meine, so sagt sie es nicht, aber so symbolisch.
Nee, und irgendwie, ich weiß, was du meinst.
Ich glaube, es ist das, was Harry hören wollte und was er gebraucht hat natürlich, weil es war ja auch notwendig, dass er das macht. Und er hat ja auch diesen Zuspruch und auch das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es Remus oder Sirius ist, er sagt, ja, es tut nicht weh und so, ne, und es geht ganz schnell und so. Ja. Die geben ihm natürlich schon irgendwie die Wörter, die er braucht. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das die echten Personen irgendwie noch wirklich dahinter sind, sondern ich glaube immer eher, es ist wie bei so einem Gemälde. Und dann funktioniert es wahrscheinlich so, wie du sagst. Also das ist mit deinen Erinnerungen und mit deinen Vorstellungen verknüpft.
Ja, es ist schon traurig, aber
weil
auch.
Die sehen ja auch jünger aus, als sie sind.
Ja, genau. Ne? Ja, genau.
Und auch Lupin hat keine Narben und so. Also die sehen, sind ja so die perfekte Version von sich.
Ja, aber wo hat Harry das her?
Ja, vielleicht halt die Vorstellung davon zu sagen, dieser Krieg ist so schlimm und ich wünschte, es wäre nie so weit gekommen, dass ihr durch den Krieg so gezeichnet bzw. halt umgebracht wurdet.
Ja.
Nee, irgendwie glaube ich nicht, dass da wirklich, also ich glaube wirklich, es ist nur eine Illusion oder eine Einbildung in der Hinsicht. Ja. Eine magische Einbildung.
Das macht natürlich irgendwie noch trauriger.
Ja, voll. Voll. Ja. Ja, ich habe mich gefragt, warum Dumbledore den Stein überhaupt an Harry weitergegeben hat. Also er verleitet das Trio ja irgendwie so dazu, diesen Heiligtümern nachzusuchen, also indem er ja auch Hermine dann das Märchenbuch gibt und dieses Zeichen ist da drin und so. Und er weiß zwar, dass Harry so eine schwere Mission vor sich hat und er weiß ja natürlich auch, dass er auf den letzten Metern nochmal Unterstützung gebrauchen könnte, aber er weiß ja gar nicht, wie das aussieht. Also es hätte ja auch sein können, dass es einfach ein Duell gibt aus dem Nichts und Harry wird irgendwie von einem Fluch getroffen von Voldemort. So, hä? So, dass er sich da so aufopfert. Das weiß doch Dumbledore gar nicht, dass das so passiert. Und dann finde ich es auch wild, dass er das im Schnatz versteckt. So, es hätte doch auf der Flucht da, auf dieser Suche, alles passieren können, dass dieser Schnatz auch verloren geht, ihm abgenommen wird, was weiß ich. Nee, Harry hat den Stein in seiner Hosentasche sogar noch an diesem Moment dabei, kann den öffnen, denkt da auch noch dran. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment noch dran gedacht hätte, ach ja, ich habe ja noch den Schnatz, der sich am Ende noch öffnen sollte. Er ist jetzt nicht so, dass der geklingelt hat oder so. Also das halte ich einfach für pures Glück, weil es auch einfach alles anders hätte laufen können. Und im Grunde finde ich diese Richtung, in die Dumbledore das Trio nochmal leitet, finde ich, also ich finde es ganz schlimm, dass er das macht. anstatt denen die Hinweise zu geben, wie man Horcruxe zerstört und wo sie genau sind und so, dann bringt er die da auf die Idee, die Heiligtümer da. Weil Harry hätte sich ja fast dazu verleiten lassen, die Heiligtümer stattdessen zu suchen.
Ja, vielleicht hat sich aber da Dumbledore auch nochmal an sich selbst erinnert und vielleicht hätte er auch kein Problem damit gehabt, wenn Harry erst die Heiligtümer gesucht hätte, weil Dumbledore wusste ja, dass Voldemort die ja auch früher oder später suchen würde. Und sich dachte, wenn Harry und das Trio sie vorher finden, dann hat er wenigstens den Stein schon mal. Wobei, wenn, naja, weiß ich nicht.
Ich finde es schwierig, weil jetzt sind wir mal ehrlich. Jetzt stell dir mal vor, Harry hat diese Erinnerung von Snape gesehen und er weiß jetzt sein Schicksal und er geht in den Wald und will sich stellen und hat aber irgendwie, er fühlt sich einsam, er braucht irgendwie Unterstützung. Aber er hat den Stein nicht. Meinst du, der wäre jetzt weggelaufen oder was? Der hätte sich doch seinem Schicksal trotzdem gestellt.
Ja, klar, ja.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so der, ja, es war gut und es war was Harry gebraucht hat und es hat ihm Sicherheit gegeben und bestimmt auch Selbstbewusstsein und alles. Aber sind wir doch ehrlich, der hätte das doch trotzdem durchgezogen. Also so viel traue ich Harry schon zu.
Ja, das denke ich auch.
Ja. Und ich meine, das ist natürlich schon spannend, weil dadurch wird Harry ja auch, obwohl er es vielleicht in dem Sinne gar nicht beabsichtigt hat, aber er wird ja auch irgendwie der Meister des Todes, weil er eben alle drei Heiligtümer besitzt. Und das soll ihm ja laut Aberglaube und so auch noch besondere Macht und Unbesiegbarkeit geben. Vielleicht war das auch Dumbledores Plan, um ihn nochmal zusätzlich zu stärken, in der Hoffnung, dass diese zusätzliche Macht dazu führt, dass Harry nicht stirbt, wenn der Horcrux in ihm stirbt, weil das wusste Dumbledore ja nicht. Er dachte ja am Anfang, könnte ja auch sein, dass Harry auch stirbt bei der Zerstörung des Horcrux in Harry. Und er gehofft hat, wenn er dadurch Harry zum Meister der Heiligtümer macht, dass er dann überlebt. Ich weiß es nicht.
Aber das würde doch auch bedeuten, dass Dumbledore an alles, was diese Geschichte überliefert, glauben müsste.
Ja, das glaube ich aber, dass er das tut, weil er war ja so into it.
Ja, aber es ist auch komisch, oder?
Es ist komisch, aber da war Dumbledore wirklich.
Aber das ist doch, aber seine eigenen Ideologien voranzusetzen und zu glauben, dass diese Ideologien ein Menschenleben beschützen könnten, wobei, wenn er davon ausgeht, dass er das kann, ja, weiß ich nicht, ich halte es für gefährlich.
Ja, aber selbst wenn es nur einen kleinen Prozent davon gibt, dass das funktioniert, ich glaube, er würde es vielleicht trotzdem versuchen, um Harry da noch ein bisschen Schutz mitzugeben.
Ist aber wieder mal grob fahrlässig.
Absolut. Und es führt das Trio ja sowohl auf den anderen Weg. Also ich bin sehr zwiegespalten, was diese Entscheidung von Dumbledore angeht, weil ich, wie gesagt, auch glaube, Harry hätte es auch ohne den Ring geschafft. Ja, er hätte diesen Schnatz jetzt nicht gebraucht. Und dieses Märchenbuch hätte Hermine auch, also das Märchenbuch finde ich auch wirklich, naja, egal. Auf jeden Fall glaube ich, Harry hätte es ohne den Stein auch geschafft. Und auch wenn er nicht Meister der Heiligtümer gewesen wäre, hätte er vermutlich ja auch überlebt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und
ich bin mir sicher.
Deswegen finde ich das immer schwierig. Aber es ist natürlich schön. Es ist natürlich schön, weil es Harrys Entwicklung nochmal zeigt und weil er so viel Kraft daraus schöpft. Am Ende.
Ja, das stimmt wohl. Ich habe noch zwei Probleme.
Ja, bitte.
Mit dem Auferstehungsstein. Einmal, was wir auch an Dumbledore sehen, haben wir jetzt ja drüber gesprochen, aber es sind ja auch andere, ist diese Gefahr der Besessenheit und der Wunsch, dieser übertriebene Wunsch, dann Menschen zurückzuholen.
Das habe ich auch.
Was ja irgendwie schwierig ist.
Ja, und das, was wir halt auch eben schon gesagt hatten, dass er so töricht ist und das alles in Kauf nimmt und riskiert, quasi zu sterben, nur um den benutzen zu können, obwohl er weiß, das funktioniert eh nicht.
Genau, und dann kommt natürlich angrenzend an die Gefahr der Besessenheit das moralische Problem, dass es ja überhaupt nicht richtig ist, Tote zurückzuholen. Genau. Das ist ja ein moralisches Problem, wo ja anscheinend sich dann zeigt, was dein moralischer Kompass ist am Ende des Tages. Und ich finde, es ist einfach so, dass Tote nicht in die Welt der Lebenden gehören. Mhm. Und dass es ja irgendwie auch ein bisschen ist, wie die Totenruhe stören, ne? Voll. Oder hier, heißt das Totenruhe? Oder ne, wenn du, wie Grabschänderei quasi, wenn du da wieder, ist ja wie Ausbullen im Prinzip. Wenn du davon ausgehst, als lebender Mensch, du holst jemanden zurück, der überhaupt nicht mehr hier sein sollte, dann raubst du dem ja seinen Frieden. Und das denke ich mir schon wieder, dann hast du moralisch einfach verkackt.
Und selbst wenn es so ist wie bei Harry am Ende, ja, dass er das macht, um diesen Trost und diese Kraft zu bekommen und er hat seinen eigenen Tod akzeptiert und bei Dumbledore wäre das dann ja auch so, weil er weiß jetzt, er ist verflucht und er hat nicht mehr lange zu leben und er würde dann seine Schwester oder seine Familie zurückholen, um sich bei denen zu entschuldigen. Dann würde es ja, wäre es ja vielleicht so wie bei Harrys Liebsten, die zurückkommen. Die sind ja jetzt auch nicht so, dass die ultra viel leiden, sondern die sind halt da und dann verschwinden sie wieder. Ja. So, das wäre dann vielleicht ja bei Dumbledore inzwischen dann auch so, nachdem er verflucht wurde und nachdem er das geschafft hat und so. Aber selbst dann, finde ich, ist es bei Harry ist es wirklich so, er hat ja keine Anforderungen an die anderen, sondern holt die einfach nur, damit sie bei ihm sind. Und Dumbledore würde sie ja aber nur zurückholen, um sein Gewissen zu erleichtern und sich wieder, um seinen Tod wieder angenehmer zu machen, weil er sagt, ich kann jetzt in Ruhe sterben, weil ich habe mich nochmal entschuldigen können. Ja. Und dann stellt er wieder die Erwartung an die anderen, weil er müsste ja auch voraussetzen, dass die auch seine Entschuldigung annehmen.
Ja, weil sonst hätte es ja nichts gebracht.
Ja. Und das, finde ich, ist nämlich noch das Schwierige bei ihm.
Und so ist ja bei Katniss ja auch so. Er holt sie ja nicht zurück, weil er...
Weil sie sich das gewünscht hat, sondern weil er...
sondern weil er nicht alleine leben wollte.
Ja.
Und dass das dann auch nicht funktioniert. Und er ja anscheinend ja ihr Leiden dann irgendwann bemerkt hat und sich selbst umgebracht hat. Aber das ist ja kein Ausgleich für das, was er da vorher getan hat. Und deshalb, finde ich, ist das... ist dieser Stein wirklich schwierig und auch nur für Leute, die sehr stabil sind in ihrem Leben. Und es ist natürlich auch sehr krass, dass Harry offenbar von allen Beispielen, die wir bis jetzt hatten, er der stabilste ist.
Ja.
Denn er ist irgendwie der Jüngste.
Und der Reifeste.
Und er macht clevere Entscheidungen.
Voll. Ja,
also das müssen wir ganz klar sagen.
Ja, wie wir es halt schon gesagt haben, er ist auch einfach super reflektiert und er hat halt, dadurch, dass er natürlich auch super früh damit konfrontiert wurde, dass er so viele Menschen verloren hat auf der einen Seite und dass er auch seit seinem ersten Schuljahr mitbekommt, wie Voldemort ja auch dem Tod entfliehen will.
Ja.
Und dass er ja auch eigentlich gefühlt jedes Schuljahr sieht, Voldemort scheitert dabei, also es funktioniert einfach nicht. Ne? Aber der macht halt einfach eine enorme
Entwicklung. Aber das
sieht
Dumbledore auch. Ja, aber Dumbledore sieht das auch und er nimmt daraus für sich nichts mit, außer dass er immer
sagt,
Voldemort kann nicht lieben.
Harry zeigt einfach eine super krasse Entwicklung.
Ja, also das ist schon, also Dumbledore spricht da viel drüber, aber Harry hat es verinnerlicht.
Ja, genau,
so ist es. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied.
Ja. Dumbledore lehrt es, aber Harry ist der Einzige, der es verstanden hat.
Ja, genau.
Ja, spannend irgendwie doch. Also wir hätten es ja nicht gedacht, dass das doch so interessant wird, aber ich fand, das war doch auch wieder unterhaltsam hier, der Stein.
Ja.
Obwohl es nur ein Kieselstein war.
Es ist nur ein Kieselstein, Leute, ne? Na, um das auch mal zu sagen. Wir haben auch noch eine Eulenpost.
So ist es.
Und die bezieht sich sogar passenderweise auf unsere Folge.
Als hättet ihr es geahnt.
Ja, und ich habe die, zufällig habe ich das mal jetzt auf Instagram gelesen. Und es ist von Alex. Und Alex schreibt, hi, liebe Schokofrösche. Habe eure Folgen jetzt alle durchgehört, warte jetzt jede Woche auf eine neue Folge. Ich habe eine Frage. Kann man mit dem Stein der Auferstehung auch Tiere wiedersehen? Würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Frage beantworten könntet. Macht weiter so. PS, könnt ihr bitte wieder ein Pflanzenupdate machen?
Tiere, ja, gute Frage.
Naja, auch die wollen ja nicht da sein, ne? Also das ist ja schon mal klar.
Es wird ja nirgendwo genau gesagt, dass es nur Menschen sind, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also Katniss hat sich den erstellt oder erstellen lassen vom Tod, um eben seine Geliebte dann
zurückzuholen. Genau, aber es wird immer nur, im Märchen wird immer nur gesagt, die Toten. Er wird jetzt nicht auf Menschen oder so.
Genau.
Ja.
Dann könnte man bestimmt auch. Aber warum sollte man auch nicht? Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es auf den eigenen Erinnerungen basiert, könnte man auch seinen verstorbenen Hund zurückholen.
Ja,
aber auch da in dem Wissen, dass er natürlich leiden
würde. Es funktioniert genauso schlecht
wie
bei Menschen, aber ich glaube auch, dass es gehen würde.
Weil zum Beispiel, wenn Hedwig, auch irgendwie komisch, warum ist Hedwig, das wäre auch mal schön gewesen, ne? Hedwig hätte doch auch da sein können.
Der Wunsch in dem Moment, weil Dumbledore kommt ja auch nicht zurück. Es sind ja wirklich nur Leute, die ihm da auch wirklich Kraft und Mut spenden können.
Aber Hedwig hätte voranfliegen können. Man hätte das noch ganz magisch machen können. Auch ein schönes Bild. So einfach auch
stimmt.
So literarisch.
Ja, aber Das sind schon sehr viele Leute bei Harry.
In die Freiheit. Weißt du, weil wenn er davon ausgeht, er stirbt und Hedwig fliegt so vor, dann lässt er den Stein fallen und er sieht so, wie Hedwig so vor ihm so sich auflöst und dann weiß er, da geht es hin. Und weißt du, da hätte man machen können. So hat J.K. selber nicht dran gedacht. Ja?
Nee, das glaube ich auch. Muss man
ganz klar sagen.
So. Ich glaube auch, sie hat nicht dran gedacht. Nee. Ich glaube aber schon, aber dass geht. Es möglich wäre. Ja, ja, das glaube ich schon. Weil ich glaube auch nicht, dass du jetzt aktiv den Stein drehst und du musst dir jetzt irgendwie noch dreimal im Kopf den Namen sagen, so, sondern das wird aus deinem Herzen genommen. Also das, was du dir jetzt in dem Moment am sehnlichsten wünschst. Ja. Vielleicht wäre in einer anderen Situation jemand anderes gekommen, aber in der Situation brauchte Harry eben genau diese Leute und deswegen der Stein weiß besser als Harry.
Nee, aber wir könnten ja jetzt mal, wir können uns jetzt nochmal das Bild machen. Wir haben diese Bäume aus dem Wald und Harry geht dann vor und vor ihm ist quasi Hedwig und ebnet den Weg und hinter ihm, neben ihm, um ihn herum sind die anderen vier.
Ja, finde ich schön.
Ja, fänd ich auch gut. Also ja, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ja, nee. Okay. Gut. Ja. Pflanzen-Update, Toni, das machen wir, würde ich sagen, mal locker, flocker.
In der nächsten Tratsch-Folge. Ja. Ich habe nämlich Pflanzen-News, Leute. Es ist kaum zu glauben. Es ist wirklich, ich bin so aufgeregt. Ich habe heute den ganzen Tag gedacht, oh mein Gott, das muss ich Amber erzählen. Aber ich werde es mir auch sparen für die nächste Tratsch-Folge. Es ist der krasseste Cliffhanger der Podcast-Historie. Nein, Spaß. So toll ist es nicht, aber ich habe ein Pflanzen-Update, was ich unbedingt mit euch teilen muss.
Okay, ich bin gespannt. Ich weiß es auch nicht.
Nächstes Mal habe ich es vergessen. Wenn ich es dann vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Und schickt einen bösen Smiley.
Schreibt es einfach jetzt schon mal in die Kommentare, weil dann sieht Toni es, bevor wir das nächste Mal aufnehmen. Und dann.
Und ich würde sagen, nächste Woche geht es weiter mit dem besagten Schokotratsch. Ich wollte die Folge doch auch die Überraschung nennen, oder nicht? Ach nee, das ging ja nicht. Weil die Folge ist
Ich weiß schon wieder gar nichts, Antonia. Ich weiß gar nichts. Ich habe alles vergessen. Es ist, wenn wir so lange keine Folge aufnehmen, als ob dieser Podcast nicht schon seit knapp Vorteil 5 Jahren ist, existieren würde.
Dass ich die letzte Folge ja gerade erst fertig geschnitten habe.
Ja,
deswegen bist du
richtig
up
to date.
Ja. Ich nicht. Okay. Nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter mit Schokotratsch. Da wird es spannend, Leute, das kann ich euch schon verraten. Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Und ab geht's zu den Outtakes.
Und los.
Es ist ja immer schön, so eine Folge mit einem Lächeln zu starten, aber dann klingt das Zitat nicht authentisch.
Es ist nicht gut. Ja, ich sehe es ein.
Nee. Andere aus dem Tod zurückzurufen. Nee, das war irgendwie ein komisches Ende.
Das war ein Zitat über den Stein der Wiederauferstehung. Doch, so heißt das, ne?
Marius dachte übrigens,
der Stein der Wiederauferstehung.
Das heißt Stein der Wiedererwachung.
Ja, okay.
Und dann dachte ich mir, witzig, und dann meinte er so, irgendwie hatte er so ein, wie so ein Stein im Kopf, der wie so eine Snooze-Taste hat. Wieder Auferwachung. Immer so Snooze. Blöd.
Mein Handy hat eine Wiederauferwachung.
Ja, genau.
Weil ich auch eine von den Personen bin, die, ich habe 12 Wecker morgens an.
Ach du Heidinei, echt?
Ja, es fängt um 6.21 Uhr an, 6.29 Uhr, 6 Uhr, dann habe ich eine kleine 20-minütige Pause, weil es geht erst 6.48 Uhr weiter, dann 52, 7.03 Uhr.
Und die klingeln alle jeden Morgen?
Ja, und ich habe die auch noch für früher und für später, je nachdem, wann ich halt morgens aufstehe.
Ja, genau, ich habe auch so ein paar Varianten, so ob ich jetzt dusche, ob ich nicht dusche, ob ich irgendwie früher raus muss, später raus muss, aber ich habe immer nur einen einzigen Wecker morgens an.
Ach ja, nee, dann würde ich würde den einmal snoosen, dann würde der da seine Snooze-Sachen machen und ich würde bis 10 Uhr schlafen.
Das würde mir niemals passieren. Das ist mir noch nie passiert und meistens bin ich auch vor meinem Wecker wach.
Was? Das ist mir noch nie passiert? Das passiert mir nie. Ich bin nie vor meinem Wecker wach. Nee. Nee, nicht mal. Nee. Also ich brauche diese Wecker auch und der letzte und wichtigste Wecker eigentlich ist der um 7.21 Uhr. Das ist der allerletzte Wecker. Danach gibt es auch keinen mehr. Wenn ich vorher alle ausgemacht habe, ist die Chance vertan. Das ist das, was mich so stresst und ich dann tatsächlich aufstehe. Aber dann bin ich auch schon spät dran.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn der bei dir klingelt, kannst du ja morgen mal an mich denken. Dann bin ich nämlich schon bei der Arbeit.
Das, ja, das, ja.
Blablabla. Und die müssen ihr Leben unter Kontrolle haben.
Denkt man.
Naja, die Erwartungen sind hoch, aber lassen wir uns nicht beirren.
Nee, wir lassen uns nicht stressen, ist alles super cool. Man macht das so ganz smooth weg. Kein Problem. Ja. Naja.
Okay, wo sind wir denn stehen geblieben?
So, dann muss ich jetzt sagen, hi, ich
bin Amber. Ah ja, stimmt, so war. Wir haben noch gar nicht angefangen. Blablabla. Und wir kennen den Stein als Stein der Wiederauferstehung. Ich weiß nicht, habe ich das letztes Mal gesagt? Ja, ich glaube schon.
Weiß ich nicht, ja.
Wir kennen den Stein der Wiederauferstehung als zweites Heiligtum, sagt man das so? Ja. Wir kennen den Stein der Wiederauferstehung als zweites Heiligtum
des Todes,
welches Tote wieder auferstehen lässt.
Das ist nicht
Das habe ich improvisiert, das merkt man bestimmt gar nicht.
Wir kennen den Stein der Wiederauferstehung als zweites Heiligtum
des Todes, Punkt, okay.
Des so Todes. Ja?
Wir kennen, ja, ist doch scheißegal. Wer hört sich den Satz überhaupt an? Wer hört da überhaupt zu? Hat irgendjemand schon mal zugehört, als ich diesen Satz gesagt habe? Nein, den können wir auch streichen, das würde keiner vermissen. Hey, das ist nachgemacht.
Ja, ich musste jetzt auch mal irgendwas holen. Guck dich da die ganze Zeit mit deinem Lineal an und ich habe jetzt hier nur so eine Memory-Verpackung. Und dieses Memory existiert überhaupt nicht mehr.
Ja, perfekt geeignet, um ein Mikrofon zu halten. Okay.
Man könnte es auch wegwerfen.
Ich bin jetzt bei Aussehen.
Ich bin bei Was ist das?
Achso, das ist ja immer eigentlich mein komischer Satz.
Okay, dann bin ich auch bei Aussehen.
Oder hast du da jetzt noch was Tolleres gesagt, als ich jetzt gerade improvisiert habe? Ich kann es mir kaum vorstellen.
Natürlich
oder?
Nicht. Nee, was soll ich da sonst noch sagen? Diesmal habe ich mich da oben auch kurz gehalten.
Ja, gut, dann kommen wir einfach mal weiter hier zum Aussehen.
Dann kommen wir zum Aussehen. Der Stein wirkt grob und... Nee, das ist ein ganz komischer Satz. Was habe ich da geschrieben?
Was ist das jetzt schon für eine Scheißfolge?
Ja, ich weiß nicht. Er besteht offen. Ist auch schon länger her, dass ich diesen Satz geschrieben habe.
Wie,
dass
er besteht aus? Aus was soll der denn
ja,
bestehen?
Genau. Deshalb frage ich mich gerade, ob ich da von dem Ring gesprochen habe oder so. Von dem Stein. Weil hier steht, er besteht offenbar aus Gold. Und ich habe noch nie gehört, dass der Stein,
das
der wieder auferstehen, aus
Nein,
Gold
ist der
besteht.
Ring.
Also ich habe wohl über den Ring gesprochen.
Ja, dann ist es schlecht, weil wir haben ja den Stein.
Weil hier steht nämlich auch, er ist groß und wird grob gearbeitet. Deshalb bin ich jetzt kurz gestolpert, weil er ist nicht gearbeitet.
Nee.
So, okay. Okay. Also, dann mache ich hier. Allgemein ist der Ring. Ich habe hier nur über den Ring gesprochen. Da war ich ein bisschen auf dem falschen Anker. Boah, der Rauchmelder da draußen piepst. Ich flippe. Was ist das hier? Was sind das für Konditionen, unter denen ich hier aufnehmen muss?
Was sind das für Konditionen, sagt die.
Also, wir sind nicht sehr weit gekommen.
Was
ist das mit dem Kieselstein? Das kann ich nicht sagen, das kann ich mir nicht merken.
Ich fange einfach mal an. Und wenn du irgendwas hast, winkst du mir, okay?
Ja. Einer der Gorns, ich glaube, Vorlost, heißt der so Vorlost?
Vorlost, weil im Englischen ist der Mavolo.
Ah ja, also heißt der Vorlost.
Kannst du nicht Englisch aussprechen, weil das gibt es im Englischen.
Aber ich sage später nur noch Mavolo. Ich habe auch ganz wilde, egal. Achso, Also bei mir sind das, gibt es Besonderheiten und Fähigkeiten oder
nein,
bei
nein,
mir
nein.
heißt das besondere
Fähigkeiten? Ich habe es einfach nur abgekürzt in Besonderheiten. Da habe ich geschrieben, wenn man den Stein dreimal in der Hand dreht, dann passiert das und das.
Das hast du?
Ja, das ist jetzt meine besondere Fähigkeit. Was hast du denn als besondere Fähigkeit vom Stein? Der hat doch nur eine Fähigkeit.
Ich habe erzählt, wie man das noch macht.
Ja.
Mit dem Stein.
Ja, man dreht den dreimal in der Hand.
Ja, genau.
Ja, das habe ich doch gerade gesagt.
Ach so, ja. Aber bei mir ist das jetzt, also ich habe noch... ich bin ganz verwirrt. Ist das dein einziger Satz?
Nein, aber damit fange ich
Ach
an.
So.
Das sollte jetzt nochmal sein. Das sind jetzt die Besonderheiten oder die besonderen Fähigkeiten oder was auch immer. Aber das ist,
jetzt
geht jetzt darum, was kann der Stein? So.
Ja, und ich dachte so, warum hast du da nur einen Satz? Wieso?
Nee, ich wollte das jetzt nochmal, damit wir auf demselben Stand sind, worum es jetzt geht. Warum habe ich das jetzt nochmal?
Same page.
Wir verwirren uns heute einfach nur.
Also, ja, wir sind nicht eingegroovt. Ne? Nee. Das dauert jetzt erstmal wieder 2-3 Folgen.
Weltweit verbreitete Form des Spiritus.
Sicher.
Wenn man spirituell ist, ist das
Spiritualität?
Hey, jetzt bin ich, stehe ich komplett auf
dem Weiß ich nicht.
Blablabla. Ach, shit. Schade. Blablabla. Da bin ich jetzt fertig mit.
Ja, aber bei mir ist hier noch dieser eine Satz, den ich vorhin vorgelesen habe, Antonia.
Okay. Okay, dann sag das nochmal.
Nee, das ist jetzt weg.
Okay.
Das sage ich ja später im Zweifel nochmal. Ich brauche kurz eine 30-sekündige Pause, um auf mein Leben klarzukommen.
Soll ich zählen? Nicht Hippogreif. Wie heißen die Dinger? Ein Zentaure.
Wenn man überlegt, dass Gregorowitsch sich vorgestellt hat, mit dem Stein eine Armee von Inferi zu erschaffen.
Warte mal, Gregorowitsch, du meinst Grindelwald.
Grindelwald, ja. Guck mal, ich bin so lost manchmal. Habe ich hier oben Grindelwald geschrieben? Nee, ich habe hier oben Gregorowitsch geschrieben, ja. Und ich glaube sogar noch falsch.
Der arme Gregorowitsch.
Gregorowitsch. Ja, der arme, ne? Der, nee,
was dem alles vorgeworfen
nicht.
Wird.
Ich meinte Grindelwald.
Sag mal, ist aber dein Kopfhörer aus?
Nee.
Boah, was ist so laut bei dir? Irgendwie, ich höre mich selber schlecht. Also ich höre dich schlecht.
Wegen meinen Ohrringen.
Boah, das war gerade richtig laut am Rascheln. Nee, jetzt höre ich nichts mehr. Aber eben habe ich dich lauter gehört und dann plötzlich warst du so fast weg.
Aber die sind auch alt. Es könnte sein, dass die so langsam den Geist aufgeben und sagen so, hallo Amber,
wir wollen nicht mehr.
Es ist Zeit, neue zu kaufen.
Ich bin sehr zwiegespalten. Auf keinen Fall sehe ich das vorher, aber egal.
Natürlich siehst du das vorher.
Diese Folge kommt im März raus. Wir nehmen nächste Woche auf. Egal. Ja, so machen wir's.